Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Gehört die Wegwerfgesellschaft über kurz oder lang der Vergangenheit an? Das EU-Parlament stimmt heute über den Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft ab und wir berichten darüber. Zu unambitioniert? Mit dem französischen Gesetzesprojekt Klima und Resilienz befasst sich morgen der Ministerrat in Paris. Schnee, Sturm und Frost. Wie Häuser vor Unwetterschäden geschützt werden können, erläutert Werner Weigel von der Bayerischen Ingenieurkammer Bau. Datenschutz und Verschlüsselung. Es gibt gute Alternativen zu WhatsApp und unser Thema im Verbrauchertipp. Plötzlich ein Pflegefall. Was können Angehörige tun? Kunststoffe und Elektronik, Lebensmittel und Textilien. Wenn Dinge für unseren Alltag produziert werden, sind dafür Rohstoffe und Energie nötig. Oft werden Luft und Wasser belastet und am Ende bleibt jede Menge Abfall zurück. Spätestens bis 2050 soll das anders geworden sein. Bis dahin will die EU die derzeitige Wegwerf zu einer Kreislaufwirtschaft umgebaut haben. Gestern Abend debattierte das Europaparlament über den Aktionsplan dafür und heute wird abgestimmt. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
Es ist eines der Kernvorhaben der EU-Kommission im Rahmen des europäischen Grünen Deals, der Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft. Der soll dafür sorgen, dass weniger Ressourcen verbraucht werden, sowie mit langlebigeren Produkten und besseren Reparaturmöglichkeiten weniger weggeschmissen wird. Im vergangenen Jahr hat die Kommission den Auftakt gemacht. In diesem soll eine Reihe von Gesetzen auf den Weg kommen, die das Ganze konkreter machen. Das EU-Parlament hat jetzt seine Forderungen dazu formuliert und stimmt heute über sie ab. Ein Ansatz der Abgeordneten ist es, die Ökodesign-Richtlinie auszudehnen, die umweltfreundliche Produktvorgaben stellt. Denn
bisher umfasst sie nur Energieeffizienz und einige Elektrogeräte. Ist natürlich eine große Erfolgsgeschichte. Aber wir müssen jetzt im nächsten Schritt noch viel weiter gehen und diese Vorgaben auf alle Produkte ausdehnen. Außerdem brauchen wir eben Mindestanforderungen für Reparierbarkeit und ein Recht auf Reparatur. Zum Beispiel Vorgaben, dass Produkte länger haltbar sein müssen, dass Ersatzteile verfügbar sein müssen, Updates zugänglich. Und natürlich, dass auch Anleitungen für unsere Tüftlerinnen und Tüftler und für die Werkstätten enthalten sein sollen.
Sagt die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Auch sollen verbesserte Regeln für mehr Transparenz bei der Kaufentscheidung sorgen. Helfen soll ein sogenannter digitaler Produktpass.
Und das kann man sich so vorstellen, dass man zum Beispiel mit einem Handy einen QR-Code scannt und sich dann eine Seite öffnet mit allen Infos, die man als Verbraucherin, als Verbraucher braucht, um eine nachhaltige Kaufentscheidung zu treffen, zum Beispiel den Umwelt- und den CO2-Fußabdruck, Infos zur Lieferkette und auch natürlich zu Wiederverwertbarkeit und Reparierbarkeit.
Im Idealfall ist so also bereits vor oder beim Kauf klar, wie nachhaltig das Produkt ist. Bei einer schlechten Bewertung könnten Verbraucher ihren Kaufentschluss nochmal überdenken und nach Alternativen suchen. Ziel des Aktionsplans der EU-Kommission ist es so, den Konsumfußabdruck der EU zu verringern, den Anteil kreislauforientiert verwendeter Materialien in der EU in den kommenden 10 Jahren zu verdoppeln und, wenn alles klappt, kurbelt das auch das Wirtschaftswachstum an. Die Europaabgeordneten wollen schließlich auch, dass Standards für die Kreislaufwirtschaft international Schule machen und die EU ihre Handelspraktiken darauf ausrichtet.
Mehr Kreislaufwirtschaft in der EU darf nicht zu Protektionismus führen. Ganz im Gegenteil, wir müssen sie in zukünftige Handelsabkommen integrieren. So können wir nämlich sicherstellen, dass unsere Vorschriften für alle Unternehmen gelten, die Produkte in den Binnenmarkt einführen. Und das begünstigt dann nämlich auch, dass wir internationale Standards für Recycling und Ressourceneffizienz schaffen, was wiederum den Handel mit recycelten Materialien und Produkten fördert.
Sagt die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn. Der Weg zur Umsetzung der 35 Einzelmaßnahmen aus dem Aktionsplan ist noch lang. Pläne zum nachhaltigeren Umgang mit Batterien hat die EU-Kommission bereits vorgelegt. In diesem Jahr sollen noch Vorgaben für die Bauwirtschaft folgen, außerdem Verbraucherschutzregeln auf den europäischen Grünen Deal ausgerichtet werden. Geduld ist noch nötig bei einem Gesetzesentwurf für einheitliche Ladekabel für Handys und Tablets. In diesem Jahr soll es einen neuen Anlauf dazu geben, nachdem es im vergangenen Jahr damit nicht mehr geklappt hatte.
Wegwerfgesellschaft AD. Paul Vorreiter über den EU-Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft, der heute im Europaparlament zur Abstimmung steht. 150 Französinnen und Franzosen, ein Dreivierteljahr mit Wochenendseminaren und 150 konkrete Vorschläge für den Klimakurs des Landes. Der Bürgerkonvent für das Klima, den Präsident Emmanuel Macron im Herbst 2019 einberief, hat geliefert. Morgen wird im Ministerrat in Paris das daraus hervorgegangene Gesetzesprojekt zu Klima und Resilienz, also Widerstandskraft, vorgelegt. Inhalt sind Ideen für eine Klimapolitik, die alle Bereiche des Alltags umfasst. Wohnen, Ernährung und der Transport von Personen und Waren zählen dazu. 147 von 150 Bürgervorschlägen haben es ins Gesetzesprojekt geschafft. Aus Paris, Susanne Krause.
Als großen Wurf bezeichnet die Pariser Regierung das Gesetzesprojekt zu Klima und Resilienz. Mit dem Maßnahmenpaket soll der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 40% gesenkt werden. Kürzlich aber hat der EU-Rat die Latte deutlich höher gelegt. Angestrebt wird nun eine Reduktion der CO2-Emissionen um 55%. Da hinkt der Pariser Gesetzentwurf weit hinterher. Zudem wird schon auf den ersten Blick ein grundsätzliches Dilemma offensichtlich. Als Ansporn für den Bürgerkonvent für das Klima hatte Staatspräsident Emmanuel Macron versprochen, dem Parlament die Konventsvorschläge, so seine Worte, ungefiltert vorzulegen. Seit letztem Herbst jedoch wurde der sehr ehrgeizige Maßnahmenkatalog der 150 Bürgerinnen und Bürger im Umweltministerium massiv bearbeitet, umgeschrieben. Das hatten die Konventsteilnehmer schon befürchtet und deswegen nach Ende ihres offiziellen Einsatzes einen Verein gegründet, um die Umsetzung ihrer Vorschläge zu überwachen. Dass der Ursprungstext keineswegs ungefiltert blieb, sorgt vielerorts für herbe Kritik. Mitte Dezember, bei einem Treffen mit dem Verein der Ex-Konventionsmitglieder, sah sich Macron zu einer Erklärung gezwungen. Verheimlicht wird nichts. Bei drei Vorschlägen habe ich mein Veto eingelegt. Alle anderen finden sich im Gesetzgebungsprozess, der filterlos ist. Das soll nicht heißen, dass die Vorschläge eins zu eins umgesetzt werden können. Schon aus institutionellen Gründen kann ich nicht die legitime Arbeit der beiden Parlamentskammern unterbinden. Bei dem Treffen gab der Staatspräsident grünes Licht für einen Wunsch des Bürgerkonvents. Ein Referendum, um den Schutz von Umwelt und Klima in der Verfassung zu verankern. Insofern sich Nationalversammlung und Senat auf einen Text einigen. In der Vergangenheit blieben zwei ähnliche Vorstöße folgenlos. Und selbst wenn der Umwelt- und Klimaschutz Eingang in die Verfassung fände, wäre dies kaum mehr als symbolisch bedeutsam. Manche Kritiker werten Macrons Vorschlag als Ablenkungsmanöver, als eine Art Trostpflaster. Denn laut Ansicht vieler Beobachter leidet das Klimagesetzesprojekt an mangelndem Ehrgeiz. So moniert der Rat für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, der die Politik berät, unter anderem, Zitat, bei vielen Maßnahmen handelt es sich um Anpassungen bereits existierender Bestimmungen. Lobenswert finden Aktivisten für eine klimafreundliche und sozialverträgliche Energiepolitik den sektorenübergreifenden Ansatz des Gesetzesprojekts, wie auch die darin enthaltenen Maßnahmen zur Mäßigung des Energiekonsums. Dennoch spart Stéphane Signoret vom Verein Negawatt nicht mit Kritik. Viele Vorschläge, strukturierende Maßnahmen, die der Bürgerkonvent erarbeitet hat, sind im Gesetzesprojekt leider verschwunden oder modifiziert worden, was tendenziell dessen Schlagkraft verringert. Zudem hat der Bürgerkonvent sich bemüht, eine Balance zwischen Klimaaktionen und sozialer Gerechtigkeit zu finden. Das wurde im Gesetzesprojekt nicht korrekt übernommen. Voraussichtlich Anfang März soll sich die Nationalversammlung mit dem Gesetzesprojekt beschäftigen. Da könnte umfangreich nachgebessert werden. Letzte Woche hat das Pariser Verwaltungsgericht ein bahnbrechendes Urteil bei der ersten großen Klimaklage gegen den französischen Staat gefällt. Dessen Klimapolitik bleibe hinter den selbstgesteckten Zielen zurück. Klimaaktivisten hoffen, dass das Urteil die Abgeordneten zu ehrgeizigen Korrekturen beim Klimagesetz anstachelt.
In welchem Umfang die klimapolitischen Vorschläge des französischen Bürgerkonvents ihren Weg in Gesetze finden, wird sich also ab März erkennen lassen. Schneemassen, Sturm und Frost. Der massive Wintereinbruch vom Wochenende hat viele Regionen mit voller Wucht getroffen. Hält das Dach die Schneelast aus? Bleiben die Wasserleitungen intakt? Wer jetzt feststellt, dass das eigene Haus womöglich Schwächen zeigt, sollte nachbessern. Kurz vor der Sendung habe ich mit Dr. Werner Weigel gesprochen. Er ist zweiter Vizepräsident der Bayerischen Ingenieurkammer Bau. Ich fragte ihn zunächst, wie viel Schnee Dächer verkraften. Hängt das auch von der Art des Dachs ab und von seinem Zustand?
Ja, Sie haben die beiden wichtigsten Punkte gerade schon angesprochen. Es hängt sowohl vom Dach als auch vom Zustand des Daches ab natürlich. Deutschland ist aufgeteilt in Schneelastzonen und je nach Ort, Lokalität und Höhenlage gibt es bei der Bemessung von Dachtragwerken unterschiedliche Lastansätze. Diese Frage ist aber für einen Laien nicht sofort zu beantworten. Da ist es ratsam, am besten einen Fachmann hinzuzuziehen.
Wer wäre das?
Ein Ingenieur, ein Tragwerksplaner, der sich in aller Regel in entsprechenden Listeneintragungen bei den zuständigen Ingenieurkammern findet.
Kann man sagen, dass auf Flachdächern vielleicht eher ein Problem entsteht als auf solchen, die geneigt sind?
Das kann man grundsätzlich nicht so sagen. Bei Flachdächern habe ich natürlich das Problem, dass sich Schneeanhäufungen nicht von selber lösen, indem sie abrutschen, sondern dass der Schnee gegebenenfalls liegen bleibt oder verweht wird. Dort ist es aber besonders wichtig, dass die Dachentwässerung auch funktioniert, damit der Schnee, der ja etwas leichter ist als Wasser, beim Tauen dann auch ordnungsgemäß abfließen kann.
Also Regenrinnen sauber halten, Fallrohre kontrollieren.
Das empfiehlt sich für jedes Dach. Da ist es natürlich, wenn das Unwetter passiert, schon zu spät. Da sollte man insbesondere nachsehen, wenn das Laub von den Bäumen herunten ist, weil dort natürlich durch Verwehungen entsprechender Eintrag passiert.
Woran merke ich denn eigentlich jetzt, ob ich mein Dach einem Fachmann vorzeigen sollte?
Also da gibt es jetzt zwei Themen, die man da beachten soll. Einmal, Sie hatten vorhin das Thema Schnee angesprochen. Schnee, wenn einem da irgendwas spanisch vorkommt, weil es irgendwelche Verformungen gibt oder weil es komisch knackt im Dachstuhl, dann sollte man spätestens dann einen Fachmann hinzuziehen. Selber kann man aber auch von innen das Dach ansehen und schauen, ob man irgendwelche auffälligen Verformungen findet, ob sich irgendwelche Anschlüsse verformt haben, dass meinetwegen Lücken bei den Anschlüssen zwischen Holzteilen entstanden sind. Dann sollte man aber dringend einen Fachmann hinzuziehen. Das zweite Thema, das man bei dem Thema Unwetter auch noch hat, ist das Thema der Dichtigkeit. Das sollte man auch kontrollieren, wenn Feuchtigkeit ins Gebäude eindringt, dann kann das im Nachgang zu Schäden führen, nicht nur Mobiliar beschädigen, sondern auch die Konstruktion nachhaltig schädigen, wenn die Feuchtigkeit insbesondere nicht mehr raus kann.
Das heißt also, wer ein ungutes Gefühl hat, sollte mal auf seinen Dachboden gehen und gucken, wie es da aussieht.
Genau. Und das Zweite, was man noch hat bei dem Thema, wir hatten ja nicht nur von Schnee gesprochen, sondern auch von Sturm. Und dort sollte man nach dem Sturm eigentlich, gerade wenn man mit ziegelgedeckte Dachflächen hat, einfach sich mal ansehen, aufs Dach schauen. Also das kann man ja meistens auch von herunten machen, ob irgendwelche Ziegel sich gelockert haben, gelöst haben, ob sie schief liegen. Dann sollte man allerdings einen Fachmann hinzuziehen, der einem die Ziegel dann wieder einrichtet und, wenn es erforderlich ist, auch sturmsicher befestigen kann.
Das wäre dann eine Frage für den Dachdecker.
Genau.
Wie ist das mit den Wasserleitungen, die nach draußen führen, also Wasserhähne an der Außenwand, an die man im Winter ja nicht mehr so richtig denkt?
Ja, da gibt es zwei unterschiedliche Situationen. Es gibt Wasserhähne, die das Wasser außen absperren. Da nützt es dann nichts, wenn man den Wasserhahn außen zudreht, sondern da muss man innen die Zuleitung abdrehen. Und dann gibt es speziell in den letzten Jahren und eigentlich schon seit 20 Jahren ungefähr Wasserhähne, die für den Außenbereich geeignet sind. Da ist dann die eigentliche Absperrung an der Innenseite der Wand und man braucht die Zuleitung dann nicht separat absperren. Der Wasserhahn ist dann frostsicher, aber man muss dann auf jeden Fall darauf Acht geben, dass an dem Zapfhahn draußen nicht beispielsweise noch der Gartenschlauch dranhängt. Dann ist in dem Reststück Leitung Wasser drin, das gefrieren kann und gegebenenfalls zu einer Beschädigung und einer Undichtigkeit führen kann.
Schnee, Frost und Sturm, was wichtig ist, damit das Haus all das verkraftet, erklärte Werner Weigel von der Bayerischen Ingenieurkammer Bau. Die Aufregung in Internetforen und Messengergruppen war groß, nachdem WhatsApp angekündigt hatte, seine Datenschutzrichtlinien zu ändern. Künftig würden massenhaft Daten mit dem WhatsApp-Mutterkonzern Facebook geteilt, war immer wieder zu lesen. Als Millionen Nutzer daraufhin zu anderen Messengern wechselten, zog WhatsApp die Notbremse und verschob die Einführung der neuen Nutzungsbedingungen auf Mitte Mai. Warum es sich trotzdem lohnt, einen Blick auf andere Messenger-Dienste zu werfen, sagt Stefan Römermann.
Auch wenn sich für WhatsApp-Nutzer in Deutschland durch die neuen Nutzungsbedingungen streng genommen kaum etwas ändert, Gründe zu wechseln gibt es genug. Schließlich will WhatsApp schon seit jeher deutlich mehr Daten von seinen Nutzern als viele Konkurrenten. Vor allem sei bedenklich, dass WhatsApp das Telefonbuch auf dem Smartphone absauge, warnt Hauke Moormann von der Verbraucherzentrale NRW.
Das heißt also, der Messenger verlangt, dass permanent die Kontakte aus dem Adressbuch eines Smartphones auf Server von WhatsApp hochgeladen werden. Und dafür bräuchte man eigentlich das Einverständnis jedes einzelnen Nutzers, dessen Kontakt man da gespeichert hat.
Andere Messenger sind hier weit weniger neugierig und speichern die Telefonbücher nicht auf den eigenen Servern ab. Ein guter und datenschutzfreundlicher Messenger sollte Nachrichten außerdem standardmäßig auf dem kompletten Weg vom Sender zum Empfänger sicher verschlüsseln. Bei dieser sogenannten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung werden Nachrichten oder Bilder direkt auf dem eigenen Smartphone mit einem extrem sicheren Verfahren verschlüsselt, erklärt Moormann.
Und erst auf dem Gerät des Empfängers wird es wieder so aufgedröselt, dass der sehen kann, was sie eigentlich geschickt haben.
Selbst wenn der Anbieter zwischendurch in die Nachrichten hineinschauen würde, bekäme er nur Datensalat zu sehen. Denn der Schlüssel zum Auspacken der kodierten Nachrichten ist nur auf dem Smartphone des Empfängers gespeichert. Auch WhatsApp macht das so. Bei vielen anderen Chat- und Messenger-Diensten fehlt diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung allerdings. Oder sie muss erst extra aktiviert werden. Apps wie der Facebook-Messenger, Instagram oder Skype sind deshalb im Alltag sogar unsicherer als WhatsApp. Das gilt auch für den populären Messenger Telegram.
Telegram ist zu Unrecht lange Zeit als sehr sichere Alternative gefeiert worden, was wirklich eine unangemessene Einschätzung ist,
sagt Smartphone-Experte Peter Schüler vom CT-Magazin.
Die allermeisten Möglichkeiten, die Telegram bietet, enthalten gar keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Telegram bietet bloß eine Sonderfunktion, die relativ versteckt ist und sich auch nur auf 1-zu-1-Gespräche, also nicht auf Gruppenchats oder sowas, erstreckt.
Außerdem ist nicht wirklich klar, wie Telegram Geld verdienen oder seinen Dienst dauerhaft finanzieren will. Der Dienst gibt auf seiner Webseite auch kein Impressum oder eine Kontaktadresse an und habe seine Firmenzentrale in der Vergangenheit mehrfach in andere Länder verlegt, erzählt Schüler.
Das Ganze ist sehr, sehr schwer durchschaubar. Und das ist natürlich eine Maßnahme, die nicht unbedingt das Vertrauen fördert.
Gute und vertrauenswürdige Alternativen bieten dagegen die beiden Messenger-Dienste Threema und Signal. Beide verschlüsseln standardmäßig alle Nachrichten mit der sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und anders als WhatsApp speichern weder Signal noch Threema die Adressbücher ihrer Nutzer auf zentralen Servern ab. Ansonsten haben Signal und Threema alle wichtigen Funktionen, die auch Marktführer WhatsApp bietet. Und sie fühlen sich aus Nutzersicht auch ganz ähnlich an, sagt CT-Experte Schüler.
Das macht bei der Bedienung mehr oder weniger gar keinen Unterschied.
Ein besonders datenschutzfreundlicher Messenger ist die App Threema. Wer möchte, kann Threema sogar benutzen, ohne seine Handynummer bei dem Dienst zu registrieren, erklärt Hauke Moormann von der Verbraucherzentrale NRW.
Threema hat seinen Firmensitz in der Schweiz, von daher auch schon ein strengeres Datenschutzrecht als beispielsweise US-amerikanische Firmen. Das ist ein kostenpflichtiger Dienst, das heißt, der Nutzer bezahlt wirklich Geld für die Nutzung und bezahlt nicht mit seinen Daten dafür.
Die App kostet einmalig etwa 4 Euro. Weitere Kosten fallen nicht an. Komplett kostenlos ist dagegen der Messenger Signal. Die Server von Signal stehen zwar in den USA, da der Dienst aber tatsächlich nur wenige Daten speichert und keine kommerziellen Interessen verfolgt, gilt er ebenfalls als gute und vertrauenswürdige WhatsApp-Alternative.
Signal basiert nach eigenen Angaben ausschließlich auf Spenden und gibt auch an, aufgrund einiger großer Spender genügend Kapital zu haben, um erstmal noch ohne Werbung auszukommen.
Wer wechseln möchte, muss WhatsApp übrigens nicht gleich komplett deinstallieren, sondern kann Signal oder Threema auch einfach zusätzlich auf dem eigenen Telefon installieren, rät CT-Experte Peter Schüler.
Dann können Sie den Großteil Ihrer Kommunikation da auf einen besseren Dienst verlagern. aber sie behalten den WhatsApp-Dienst immer noch irgendwie in der Hinterhand, hätte ich jetzt mal gesagt.
Für den Fall, dass die anderen Mitglieder der Kita-WhatsApp-Gruppe, des Sportvereins oder des Chores den Messenger-Dienst nicht wechseln möchten.
Es gibt gute Gründe, einige Alternativen zum Messenger-Dienst WhatsApp zu nutzen, ausschließlich oder als Ergänzung.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ein Schlaganfall, ein Unfall, eine Operation. Wer als älterer Mensch plötzlich ins Krankenhaus muss, wird nach der akuten Phase manchmal entlassen, ohne fit genug für ein selbstständiges Leben zu Hause zu sein. Angehörige müssen sich auf die Schnelle darauf einrichten und zum Beispiel ein Pflegebett oder einen Rollstuhl organisieren und das Helfen lernen. Bernd Debus mit dem Verbrauchertipp.
Katrin, deren Namen wir zum Schutz ihrer Angehörigen geändert haben, hat miterlebt, wie schnell ein vorher noch vitaler Mensch zum Pflegefall werden kann. Ihr Vater musste als Notfall mit Herz-Kreislauf-Problemen in eine Klinik. Nach 3 Wochen galt er für die Ärzte als austherapiert.
Als man das erste Mal davon sprach, ob er nach Hause kann, da ging es ihm eigentlich eher so schlecht, dass das Pflegepersonal und die Ärzte davon ausgegangen sind, dass er nur noch sehr wenig Zeit hat.
Am Freitagnachmittag kam dann, ohne Vorankündigung, der Anruf aus dem Krankenhaus. Katrins Vater sollte in 1 Stunde nach Hause gebracht werden. Da war bei Katrins Eltern aber noch gar nichts für die Pflege zu Hause vorbereitet. Pflegetipp Nummer 1. Niemand darf entlassen werden, wenn die Pflege zu Hause noch nicht gewährleistet ist. Anke Richter-Scheer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe.
Natürlich können sie sich wehren. Und von daher muss man auch strikt Nein sagen.
Die meisten Menschen brauchen Hilfe, wenn sie ein Wohn- oder Schlafzimmer in einen Pflegeplatz umwandeln müssen. Für diese Hilfe ist das sogenannte Entlassmanagement der Kliniken zuständig. Oft übernimmt der Sozialdienst des Krankenhauses solche Aufgaben.
Das sind eben Sozialarbeiter, die den Angehörigen, die dem Patienten Ratschläge geben, Empfehlungen aussprechen und sich durchaus auch kümmern.
Katrins Vater brauchte ein Pflegebett, das zu Hause aufgebaut wird, einen Toilettenstuhl, einen Rollstuhl, einen ambulanten Pflegedienst für die tägliche Körperpflege, Physiotherapie, Ergotherapie und zahlreiche Sanitärartikel. Der Sozialdienst der Klinik, in der Katrins Vater lag, war anfangs durchaus bemüht. Doch für wichtige Fragen stand er dann doch nicht mehr zur Verfügung.
Was uns aber völlig gefehlt hat, war einfach die Information darüber, wo man welche Hilfsmittel bekommt, wer die verordnen oder beantragen muss, weil das durchaus verschiedene Stellen sind.
Tipp Nummer 2 von Anke Richter-Scheer: Wenn es mit dem Entlassmanagement mal nicht klappt und man nicht weiß, wer für was zuständig ist oder wer was verschreibt, fragen Sie Ihren Hausarzt oder die Hausärztin.
Wir haben die Kontakte zu den Sanitätsdiensten, weil wir ja auch da die Verordnungen hinschicken. Wir haben die Kontakte zu den Krankenkassen.
Für Katrins Mutter war die Pflege ihres Mannes komplettes Neuland. Die Mitarbeiter des Pflegedienstes haben ihr zwar bei ihren täglichen Besuchen viel erklärt, trotzdem hat sie anfangs bestimmt noch Fehler gemacht. Aber das ist nicht so schlimm, sagt Anke Richter-Scheer. Ihr Pflegetipp Nummer 3: Angehörige sollten sich das Pflegen zutrauen.
Das Schönste ist ja eigentlich, gerade wenn man ein älteres Ehepaar nimmt, wenn die beiden dann einfach versuchen, dass sie wirklich zusammen zu Hause sind und der eine nicht im Pflegeheim.
Allerdings ohne die Hilfe von Kindern, Schwiegerkindern, Enkeln und Nachbarn hätte Katrins Mutter die Situation nicht meistern können. Denn sie hatte plötzlich, im wahrsten Sinne des Wortes, 24 Stunden Rufbereitschaft und konnte nicht mehr aus dem Haus. Tipp Nummer 4: Sich unbedingt von Familie, Freunden und Nachbarn helfen lassen. Denn ohne diese Hilfe, da ist sich Katrin sicher, wäre es unmöglich gewesen, ihren Vater zu Hause zu pflegen.
Mein Vater wäre nicht nach Hause gekommen, der wäre in ein Pflegeheim gekommen. Also ohne jemanden im Hintergrund, der sich da mit kümmern kann, geht das überhaupt gar nicht.
Der Verbrauchertipp von Bernd Debus. Mit der aktuellen Corona-Debatte geht es gleich weiter im Anschluss an die Nachrichten. Soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Danke fürs Zuhören. Ich bin Susanne Kuhlmann.